Wir hören den Predigttext, der für heute vorgeschlagen ist. Er steht im Johannesevangelium, Kapitel 7. Am letzten, dem höchsten Tag des Festes, trat Jesus auf und rief: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Gott segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, Feste feiern, das gehört zum Leben. Sie, die Jubelkonfirmanden, erinnern sich an ein Fest, an ihr Fest mit 14, die Konfirmation. Und sie feiern ein Fest, das Wiedersehen, Klassentreffen, Jubelkonfirmation. Feste feiern, das gehört zum Leben. Aber der Lebensdurst wird davon noch nicht gestillt, selbst wenn man über den Durst trinkt. Es gibt auch Feste, wo man unterwegs ist. Die Bibel kennt Wallfahrtsfeste, die katholische Kirche auch. Oder bei uns Himmelfahrt, so ein Fest, wo man unterwegs ist, vielleicht waren Sie es auch. Und wenn man unterwegs ist, dann sind Wegweiser eine ganz entscheidende Hilfe. Aber selbst wenn diese Wegweiser noch so aufwendig und schön gestaltet sind, ans Ziel kommt nur, wer den angezeigten Weg auch geht. Nicht nur, wer den Wegweiser liest. Warum sage ich das mit den Festen und Wegweisern? Es gibt von Gott angeordnete Feste, die wir in der Bibel finden. Die Juden feiern sie bis heute, die Christen haben sie vergessen. Und diese biblischen Feste sind allesamt Wegweiser zu einem erfüllten Leben. Wegweiser zu einem Leben, das nur Gott selbst und sein Messias Jesus geben kann. Im Predigttext heute geht es um das Laubhüttenfest. Es ist eins der drei großen Wallfahrtsfeste im Judentum. Wird im Herbst gefeiert, also noch nicht jetzt. Trotzdem schauen wir es uns jetzt ein bisschen an, weil wir nur so verstehen können, was auch Jesus hier sagt. Laubhüttenfest, da leben die Juden 7 Tage, eine Woche lang in einfachen Laubhütten. Durch deren Dächer muss man noch den Sternenhimmel erkennen können. Also ein bisschen Laveda alles, ja? Und sie tun das, um sich ihre lange Wanderung durch die Wüste zu vergegenwärtigen und um sich Gottes Schutz und Versorgung während dieser Zeit in Erinnerung zu rufen. Sie denken heute an ihren Lebensweg zurück, denke ich mal so, den sie seit dem Alter von 14 Jahren gegangen sind, seit der Konfirmation. Weiß nicht, ob Sie den jetzt auch mit einer Wüstenwanderung vergleichen würden oder eher mit einem Weg durch Schlaraffenland oder ob es so beides gegeben hat, so eine Mischung von allem. Ich vermute mal, dass es so war. Verschiedene Zeiten in 2 Regierungssystemen auch, gab einen Übergang und so. Was ist da so hängen geblieben oder woran denken Sie heute? Ob Sie vielleicht auch im Rückblick dankbar sagen können, dass Gott sie versorgt hat und auch bewahrt hat? Sonst wären sie ja vermutlich nicht hier. Gott ernährt und schützt sein Volk. Und dabei ist sein Volk von ihm ganz abhängig. Und das kann man leicht vergessen, wenn man in festen Häusern wohnt und eine scheinbar gesicherte Existenz aufgebaut hat. Denke an Gott, deinen Versorger, von dem du abhängig warst und bist und sein wirst. Und danke ihm für das, was er dir gibt. Deshalb das Laubhüttenfest. Das bedeutet mal eine Woche auf den täglichen Komfort verzichten, um sich auf das Eigentliche zu besinnen und um sich über Gottes Fürsorge zu freuen. Das hat was. So eine Übung Jahr um Jahr. Und nun der letzte Tag dieses Festes ist der absolute Höhepunkt. Damals, als der Tempel noch stand, war es so, am frühen Morgen wurde von den Priestern am Teich Siloa mit einem goldenen Krug Wasser geschöpft. Und dieses Wasser wurde in einer eindrucksvollen Prozession hinaufgetragen zum Altar am Tempel und wurde dort deutlich sichtbar ausgegossen. Die jüdische Überlieferung sagt, wer diese Zeremonie, die von Tanzen und Singen und Musik begleitet war, nie gesehen hat, der hat niemals wahre Freude gesehen. In Erinnerung an dieses Fest, wie man es früher begangen hat, übergießen sich die marokkanischen Juden heute noch gegenseitig mit Wasser und Mordsgaudi. Freude. Wasser ist ja unserer Verfügbarkeit und Machbarkeit entzogen wie das Leben selbst. Aber Wasser ist lebensnotwendig. Das ist im Nahen Osten noch sehr viel bewusster, wo es große Trockenzeiten gibt, als bei uns, wo wir immer nur einen Wasserhahn aufdrehen und es ist selbstverständlich. Und diese Wasserspende da am Altar war mit dem Gebet um Regen verbunden. Denn nach dem Laubhüttenfest sollte normalerweise der lang ersehnte Regen wieder einsetzen. Und zugleich verwies das Wasser aber für das Volk der Bibel auf die erwartete Ausgießung des Heiligen Geistes, die die Propheten angekündigt haben. Mit dem Laubhüttenfest und seinen Bräuchen wurden also auch die Hoffnungen auf den verheißenen Geistempfang wachgehalten. Und das bedeutete für die Juden Freude bis zur Ekstase. Und nun mitten in dieser Szene, die der absolute Höhepunkt ist. Das Wasser wurde feierlich am Altar ausgegossen, die Trompeten bliesen, das Volk wedelte mit Palmzweigen, sie singen Psalmen. Inmitten dieser ekstatischen Freude der Menschen und unter den Augen aller 24 Priesterabteilungen, die dort alle zum Dienst antreten mussten, sonst nur eine, mitten in all diesem Trubel, Freudentrubel, rief Jesus im Vorhof des Tempels aus, wenn jemand Durst hat, dann soll er zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, und diesen Glauben täglich lebt, ausführlich übersetzt. Aus dessen innersten Sein werden, wie die Schrift gesagt hat, Ströme, Flüsse lebendigen Wassers fließen. Das heißt, Jesus sagt, ich bin die Antwort auf eure Gebete. Ich bin die Erfüllung dieses Festes und seiner Rituale. Lasst euch mitreißen von Gottes verschwenderischer Fülle. Dann könnt ihr auch reichlich weitergeben, was euch so begeistert. So werdet ihr selber zu einer lebendigen Quelle, die Lebenswasser weitergibt an andere, die Durst haben. Freut euch über diesen verschwenderisch großzügigen Gott, der seinen Geist ausgießt, sodass der Glaube überfließend wird. Nicht nur so gerade genug zum Leben sollt ihr haben, sondern eine Freude, dass es überquillt, übersprudelt und ihr davon weitergeben könnt. Nein, Feste an sich können kein überfließendes Leben vermitteln. Sie können es höchstens zum Ausdruck bringen, dass wir dieses Leben feiern, was wir haben. Oder sie können darauf hinweisen. So wie ein Wegweiser oder ein Hinweisschild mir etwas zeigen, wo ich hingelangen kann, was ich bekommen kann. Wir können uns bloß nicht selber geben, was nur Gott hat. Aber wir können kommen und empfangen. Und das sind und bleiben wir ganz abhängig von Gott. So wie das Wasser eigentlich unserer Machbarkeit und Verfügbarkeit entzogen ist. Es muss empfangen werden, bewahrt werden, sauber gehalten, damit wir leben können. Und so ist auch der Geist Gottes unserer Machbarkeit und Verfügbarkeit zunächst entzogen. Aber wir können ihn empfangen, damit wir von Gott her ein überfließendes und erfülltes Leben haben. Das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die zum Glauben an ihn gekommen waren. Denn der Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Jesus ist inzwischen verherrlicht, aber ist sein Geist in seiner Fülle da bei uns? Theoretisch sagen wir vielleicht ja. Aber wie ist es praktisch? Kennen wir diese begeisterte Freude über Gott oder überlassen wir die Freude den Fußballfans? Kennen wir diese begeisterte Freude über Gott, die das eigentlich noch übersteigern müsste, was die Juden beim Fest des Wasserschöpfens gefeiert und ausgedrückt haben? Wir haben das Wort Gottes, wir haben Glauben, wir haben kirchliche Ordnungen und Feste, wir haben eine bestimmte Weise, wie wir unseren Glauben ausdrücken. Sind wir damit automatisch vom Heiligen Geist erfüllt? Jesus sprach von dem Geist, den die empfangen sollten, die zum Glauben an ihn gekommen waren. Damals zum Laubhüttenfest war dieser Geist noch nicht da. Es gibt dazu in der Bibel eine interessante Parallele, die finden wir in Apostelgeschichte 19. Da trifft Paulus auf einige Jünger in Ephesus. Und irgendwie fällt ihm an ihnen etwas auf. Was genau, wissen wir nicht. Wäre interessant, woran er das gemerkt hat. Vermutlich machten sie einen etwas vertrockneten Eindruck. Jedenfalls kommt er gleich zur Sache und fragt sie geradezu auf den Kopf: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr zum Glauben gekommen seid? Was würden wir antworten? Sie sagen: Wir haben noch nicht einmal gehört, ob der Heilige Geist da ist. Das sind exakt dieselben Worte wie hier in Johannes 7 in dem letzten Vers 38. Denn der Geist war noch nicht da. Das heißt, die Pfingstbotschaft war bei ihnen noch nicht angekommen und der Pfingstgeist deshalb auch nicht. Da fragt Paulus nach ihrer Taufe. Da kannten sie nur die Johannestaufe. Paulus holt die christliche Taufe nach. Bei anderen hat er das nicht getan. Da hat das Neue Testament offenbar eine größere Bandbreite als die Kirchen. Aber die Konfirmation wurde ja auch ursprünglich deshalb empfunden, weil man irgendwann gemerkt hat, ein wichtiger Aspekt fehlt bei der Kindertaufe. Das Ja Gottes ist klar, das steht fest, daran ändert sich auch nichts. Aber wie ist es denn mit unserem Ja, dass dort wirklich eine Beziehung zu Gott zustande kommt? Und wir sollten eine Gelegenheit haben und schaffen, wo dieses eigene Ja, das dazugehört, nachgeholt wird. Und so kam es zur Konfirmation, dass man die eingeführt hat. Die Taufe bringt den Geist allerdings noch nicht. Es gibt keine Bibelstelle, die besagt, dass der Geist Gottes in oder durch die Wassertaufe gegeben worden wäre. Und bei der Konfirmation als Ritual geschieht es vermutlich in der Regel auch nicht. Es ist sicher möglich, aber ich selber kenne kein Beispiel. Paulus legt dann nach der Taufe den Männern die Hände auf und der Geist kommt auf sie. Und was passiert? Es fließt über. Es fließt über, es kommt wieder aus ihnen heraus. Das heißt da, sie reden in Sprachen, sie weissagen. Der Geist Gottes setzt in ihnen diese Gebetssprache frei, mit der man vom Verstand ungefiltert und unabhängig Gott loben und zu ihm beten kann. Und sie empfangen Gottes Worte, Bilder, Eindrücke von Gott, die sie in ihrer gewohnten Muttersprache weitergeben, Prophetie. Gottes Geist gibt Gottes Leben und das kommt so wieder aus ihnen heraus, dass das für andere sofort feststellbar ist und sie es wahrnehmen. Es fließt etwas über zu anderen hin. Paulus war ein Mann, der Jesus begegnet ist, der empfangen hat, was Jesus versprochen hat. Und die Frage ist für mich manchmal, was würde Paulus wohl bei uns feststellen, wenn er uns so sieht? Und was würde er für Fragen stellen? Ich persönlich glaube, dass diese Aufforderung und Einladung von Jesus noch gilt. Wir können und sollten ihr folgen. Wenn jemand Durst hat, Lebensdurst, Durst nach einem erfüllten Leben, den ja kein Jagen nach mehr Lebensstandort stillen kann. Im Gegenteil, die Hetze macht noch durstiger. Und doch Alkohol ist da kein Durststiller, er höhlt noch mehr aus am Ende. Jesus sagt, wenn jemand Durst hat, der komme zu mir und trinke. Und wer an mich glaubt und in diesem Glauben fortlaufend lebt, wie die Schrift gesagt hat, von dessen Leibe, aus dessen Innersten werden Ströme, Flüsse, das heißt große Massen lebendigen Wassers fließen. Kommen und trinken, glauben und überfließen. Kommen, nicht nur zu Veranstaltungen und Festen, nicht nur zur Kirche und zu frommen Menschen, sondern zu Jesus selbst. Hast du schon einmal so gebetet, bis du wusstest und auch gemerkt hast, jetzt bin ich unmittelbar in der Gegenwart von Jesus. Jetzt habe ich wirklich Kontakt zu ihm. Er berührt mich jetzt. Er beschenkt mich jetzt. Er redet zu mir ganz persönlich. Oder bist du schon einmal mit jemandem anders, der dir dabei helfen kann und hilft, so zu Jesus gekommen? Du, das Eigentliche ist nur bei Jesus selber zu haben, nicht bei den Menschen, auch nicht bei der Kirche unmittelbar. Die können und sollen nur Hilfe sein, Hilfe, zu Jesus selber zu kommen. Ja, oft genug versagen Christen und versagt Kirche dabei. Aber wie dem auch sei, lass nicht locker, bis du bei Jesus selbst bist. Wer er Durst hat, der komme zu mir. Und dann trinke. Man muss bei Jesus auch nehmen können. Das ist mit einem eigenen Entschluss, das ist mit Aktivität verbunden. Jesus überschüttet uns nicht einfach so gegen unseren Willen. In der Regel nicht. Aus seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade, schreibt Johannes gleich im ersten Kapitel. Immer wieder haben wir genommen, Neues genommen, mehr bekommen. Immer wieder. Von Jesus selber, aus seiner Fülle. Jesus ist zu uns gekommen und für uns gestorben, damit wir zu ihm kommen können und von ihm nehmen und leben. Nehmen durch den Glauben, kommen und trinken, das korrespondiert mit Glauben und Überfließen. Wir sind es gewohnt, beim Abendmahl nur einen kleinen Schluck zu nehmen, das ist dort auch angemessen und richtig, aber nicht bei Jesus selbst. Da sollten wir nicht nur einen Schluck nehmen, sondern richtig trinken. bis wir überfließen und anderen davon weitergeben können. Bei Alkohol gibt es das häufig, dass Menschen sich betrinken und ihr Lebensdurst ist doch nicht gestillt. Alkohol hinterlässt eher Verwüstung. Und genau das sagt Paulus einmal, und das entspricht dem hier: Betrinkt euch nicht mit Wein, woraus Unheil folgt, sondern lasst euch beständig von Gottes Geist erfüllen. Nehmt da. Und ich habe noch keinen getroffen, der, ich sag's mal im Bilde, zu viel bei Jesus getrunken hat, der zu viel Heiligen Geist hätte. Im Gegenteil, ich sehe dort eher Mangel. Aber wenn ich richtig denken kann, dann bedeutet die letzte Aussage des Predigtextes jetzt, seit der Auferstehung von Jesus und spätestens seit Pfingsten, der Geist ist da, denn Jesus ist verherrlicht. Und deshalb gilt seitdem diese Einladung von Jesus erst recht. Komm zu Jesus und trinke, glaube an ihn und fließe über. Das, was wir, ich denke, sehr nötig brauchen, ist, dass wir Pfingsten nicht nur feiern, sondern auch erleben. Und das, genau das, meinte Jesus, als er damals mitten in dieses bunte Festtreiben hineinrief: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen. Ich lade ein zum Gebet. Jesus, bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Was das Wasser für den ausgetrockneten Boden ist, das bist du für unser Leben. Komm uns mit deinem Geist doch so nahe, dass dein Wort und deine Einladung uns ganz lebendig werden. Ja, dass wir lebendig werden für dein Wort, damit wir reagieren und kommen und trinken, glauben und überfließen. Du kennst unseren Durst nach Leben. Du willst ihn stillen. Du kennst unsere Verletzungen. Du weißt, wo manches schon wie abgestorben ist. Du willst heilen und wieder zum Leben erwecken. Lass ein neues Pfingsten werden in unserem Land und weltweit. Nicht nur in den Kalendern und Festbräuchen, sondern in den Herzen und Menschen, die sonst verdursten und verloren gehen. Dein Geist macht lebendig und bringt das Äußere und Innere zusammen, dass Form und Inhalt einander entsprechen und dich loben und verherrlichen. Das wirke doch neu unter uns. Bitte segne auch dein Volk Israel, das deine Feste feiert. Gieße deinen Geist über dein Volk aus, dass sie die Erfüllung deines Wortes sehen. Uns allen gib Klarheit und Durchblick für das, was du vorhast. Komme du bald zum Ziel, mit deinem Volk Israel, mit der Gemeinde aus den Völkern und mit dieser Welt, dass du in allem und von allen geehrt wirst. Amen.